Was ist die beste Regierungsform? Wie können wir eine stabile und gerechte Gesellschaft schaffen? Wie können wir mit Debatten, Meinungsverschiedenheiten und Protesten innerhalb eines Landes umgehen? Diese Fragen gehören zu den grundlegendsten und wichtigsten Fragen, die jede Gesellschaft beantworten muss. Und zumindest für die westliche Welt ist die Antwort einfach: Demokratie. Aber löst die Demokratie wirklich alle unsere Probleme? Nun, das war ein zentrales Thema unseres letzten Printmagazins für die Posaune und ich spreche mit dem leitenden Redakteur der Posaune, Joel Hillecker, über dieses Thema. Wir hatten mehrere verschiedene Artikel zu diesem Thema. Der erste, den wir gemeinsam verfasst haben, lautete »Unsere demokratische Ordnung zerfällt«. Und das ist etwas, das wir in vielen verschiedenen Nachrichten auf der ganzen Welt sehen, richtig?
Oh ja, absolut. Es ist großartig, hier bei Ihnen zu sein. Ich freue mich, dass wir über dieses wirklich wichtige Thema sprechen können. Als wir diese Ausgabe zusammenstellten, sprachen wir unter unseren Mitarbeitern darüber, wie viele Beispiele es heute in der Welt gibt, die zeigen, dass die Idee der Demokratie im Moment wirklich viele Krisen verursacht. In den Vereinigten Staaten haben wir eine sehr bizarre Situation, in der der Kandidat, den die Demokratische Partei für die Präsidentschaftswahlen aufgestellt hatte, einfach beiseite geschoben wurde. Im Grunde wurde festgestellt, dass die Person, die das Volk gewählt hatte, einfach nicht beliebt genug war. Sie hatten Angst, dass er verlieren würde. Also wurde in den Hinterzimmern verhandelt und ihm gesagt: Wenn du nicht zurücktrittst, werden wir dich rausschmeißen. Es wird noch viel schlimmer werden. Also trat er zur Seite. 14 Millionen Stimmen bei den Vorwahlen wurden im Grunde genommen weggeworfen. Und dann wurde diese andere Person zum Kandidaten ernannt. Und das alles geschah im Hinterzimmer. Alle Medien haben sich darauf eingelassen, aber kein einziger Wähler hat mitgemacht. Es ist also eine merkwürdige Situation, denn in den Vereinigten Staaten hört man in den Medien so viel über die Gefahr, die Donald Trump für die Demokratie darstellt. Viele reden davon, wie wichtig die Demokratie ist, und doch wird das Prinzip der Demokratie in dem Prozess, den sie unternehmen, um einen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen aufzustellen, völlig mit Füßen getreten. Und das ist nur ein Beispiel für die Art von Verzerrungen und seltsamen Dingen, die hier geschehen. Selbst wenn diese Leute das Ideal der Demokratie hochhalten, halten sie es nicht ein.
Und diese Diskussion über den Kandidaten, und ich habe das Gefühl, dass wir das bei fast jeder britischen Wahl gesehen haben, bei der niemand einen der beiden Kandidaten mag. Seit einigen Jahren gibt es ähnliche Umfragen in den Vereinigten Staaten, in denen viele Menschen immer wieder sagen, und das nicht nur bei den letzten Wahlen, sondern sogar noch weiter davor: Wir haben ein Land mit Hunderten von Millionen Menschen, warum sind es diese beiden? Und ich denke, all diese Punkte stehen im Zusammenhang mit den weiter gefassten Fragen zur Demokratie. Hier in Großbritannien hatten wir gerade eine Wahl. Und bei dieser Wahl sagten die meisten Menschen, dass beide Kandidaten nicht vertrauenswürdig und unzuverlässig seien und assoziierten die Menschen eher mit diesen negativen Eigenschaften als mit den positiven. Und das war eine der anderen Eigenheiten, über die wir bei den Treffen mit diesem Artikel gesprochen haben. In Großbritannien hat die Labour-Partei mit einem Erdrutschsieg gewonnen. Sie hat fast eine Zweidrittelmehrheit errungen. In vielen Orten hätten sie eine ausreichende Mehrheit, um die Verfassung zu ändern und all diese Dinge. Und doch haben sie das getan, nachdem sie im Vergleich zu ihrer katastrophalen Niederlage bei der letzten Wahl Stimmen verloren hatten, was seltsam ist. Und wenn man sich Europa ansieht, sieht man überall verschiedene Wahlsysteme, die versuchen, die Seltsamkeiten zu umgehen und dann trotzdem seltsame Ergebnisse liefern. Frankreich hat sein Wahlsystem so gestaltet, dass es nicht zu dem kommt, was in Großbritannien passiert ist, wo eine rechtsgerichtete Partei, die Reformpartei, auf dem dritten Platz landete, 14,3% der Stimmen erhielt und 0,7% der Sitze bekam. Frankreich hat sein System so eingerichtet, dass dies vermieden wird. Denn es gibt ein zu kompliziertes System mit zwei Wahlgängen. Sie müssen in der ersten Runde eine absolute Mehrheit erreichen, um einen Sitz zu gewinnen. Gelingt ihnen das nicht, müssen sie in eine zweite Runde gehen, in der nur die populärsten Kandidaten in die zweite Runde einziehen. Wenn sie also einen Kandidaten des rechten Flügels wollen, können die Stimmen des rechten Flügels nicht aufgeteilt werden. So der Grundgedanke. Oder wenn sie einen Kandidaten des linken Flügels wollen, können Sie in der ersten Runde für den Kandidaten der Minderheit stimmen und Ihre Meinung ändern, wenn dieser nicht genug Stimmen erhält, um in die zweite Runde einzuziehen. Aber sie hatten dort dieses System, bei dem die nationalen Versammlungen drei verschiedene Abstimmungen hintereinander hatten, Wahlen zum Europäischen Parlament, dann die erste Runde für ihre nationale Versammlung, die zweite Runde für ihre nationale Versammlung. Jedes Mal konnten sie ihre Stimmenzahl erhöhen. Doch bei der letzten Wahl erzielten sie ihr schlechtestes Ergebnis und bekamen am Ende ein Drittel der Stimmen und ein Viertel der Sitze. Stattdessen wurde die neue Volksfront quasi in die mächtigste Position im französischen Parlament katapultiert, obwohl sie bei den beiden anderen Wahlen schlecht abgeschnitten hatte und auch bei der dritten Wahl nicht wirklich gut abschnitt. Und das nur wegen des taktischen Wahlverhaltens, das nur in diesem französischen System möglich ist. Und dann gehen Sie noch ein bisschen weiter nach Norden. Schauen Sie sich die Niederlande an, wo man versucht, das Problem durch ein Verhältniswahlrecht zu umgehen, denn man könnte sagen, okay, Großbritannien hat zuerst gewählt. Das wird zu Macken führen. Frankreich, ein kompliziertes System, das zu Macken führen kann. Können wir nicht einfach sagen, Sie bekommen 10% der Stimmen, Sie bekommen 10% der Sitze? Ist das nicht die einfachste, die demokratischste Art, Dinge zu tun? Und so sieht es in der Tat aus. Aber in den Niederlanden wurde am 2. Juli der neue Premierminister Dick Schoof vereidigt, den niemand gewählt hat, der sich nicht zur Wahl gestellt hat, der keine Partei geführt hat und der keine Stimmen erhalten hat. Denn bei einem Verhältniswahlrecht wie in den Niederlanden gibt es oft ein großes Durcheinander von vielen kleineren Parteien, die sich zu einer Koalition zusammenschließen. Keine von ihnen kann sich hinter einen der demokratischen Führer stellen, der diese Koalition anführt. In diesem Fall haben sie einfach einen Akademiker zum Premierminister gemacht. Das Ergebnis dessen, was theoretisch demokratischer sein sollte, ist, dass jemand, den niemand wählt, das Land führt. Und das haben wir in einem Land nach dem anderen gesehen. Okay, Demokratie klingt auf dem Papier wirklich einfach und klar und leicht. Und doch waren diese Ergebnisse zutiefst fehlerhaft.
Ja, das stimmt. Und es ist wichtig, diese Unterscheidung zu treffen. Und wir haben Briefe von Leuten bekommen, in denen sie sagten, dass wir sicherstellen müssen, dass wir verstehen, dass die Vereinigten Staaten eine Republik sind. Sie sind keine Demokratie. Diese anderen Länder nutzen die demokratischen Prinzipien, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Führer zu wählen oder mitzubestimmen, wer sie vertritt. Sie sind keine strenge Demokratie. Strenge Demokratie ist so ziemlich jedes Mal, wenn sie in der Geschichte versucht wurde, katastrophal gescheitert. Aber schauen Sie sich die Art und Weise an, wie die amerikanischen Gründer die Regierung aufgebaut haben. Sie versuchten, das Beste von dem zu nutzen, was eine Autokratie oder eine Monarchie ausmacht. Sie haben Elemente der Oligarchie in das System eingebaut. Sie fügten demokratische Elemente hinzu. Sie waren sehr vorsichtig bei der Einführung der Demokratie in den Vereinigten Staaten. Und all diese Länder, die das Prinzip der Demokratie anwenden und versuchen zu bestimmen, wer sie regiert, müssen sehr vorsichtig sein. Denn, wie Will und Ariel Durant sagten, ist die Demokratie im Grunde die schwierigste Regierungsform, weil sie die größte Verbreitung von Intelligenz erfordert. Wenn Sie das Volk ermächtigen, eine solche Entscheidung zu treffen, müssen Sie sicherstellen, dass es weiß, was es tut. Denn andernfalls ist es für die Menschen sehr leicht, die falschen Leute an die Macht zu bringen. All diese Sicherheitsvorkehrungen, die die Herrschaft des Pöbels verhindern sollen, führen also am Ende zu eigenen Verzerrungen. Es ist interessant, einen Schritt zurückzutreten und zu überlegen, was hier eigentlich vor sich geht. Warum kommt es zu diesen Verzerrungen? Was sind die Schwachstellen dieser demokratischen Grundsätze, wenn sie eingeführt werden? Sie können leicht erkennen, warum es mit all diesen Prinzipien grundlegende Probleme gibt. Sie können verstehen, warum es zu Verzerrungen kommt, wie zum Beispiel in den Niederlanden oder in Frankreich oder im Vereinigten Königreich oder in den Vereinigten Staaten. Ich denke, der durchschnittliche Wähler muss nicht viel analysieren, um das Gefühl zu bekommen, dass ich von meinen Politikern nicht vertreten werde oder dass hier etwas nicht stimmt. Und das Unbehagen und die Frustration, die das bei den Menschen hervorruft, ist etwas, das seine eigenen Probleme schafft. Und ich glaube, was Sie derzeit in den Vereinigten Staaten sehen, ist eine große Unzufriedenheit vieler Menschen mit der Art und Weise, wie das System funktioniert. Das, was Sie in Europa sehen, die Unzufriedenheit mit den Führern, die Ihnen Ihr politisches System gibt, wird zu einer ganz anderen Art von Explosion führen. Einer sozialen Explosion. Die Art der Wut, die wir sehen werden, und die Art und Weise, wie sie sich entladen wird, verstehen wir auf der Grundlage der biblischen Prophezeiung. Es ist sehr interessant zu sehen, wie Sie diese Zustände jetzt sehen. Selbst in einer Welt, in der es Führer wie Wladimir Putin gibt, gibt es Länder wie die demokratische Öffentlichkeit in Nordkorea.
Die Demokratische Volksrepublik Nordkorea ist sogar noch demokratischer, als Sie sagten.
Ja, Sie klammern sich also an dieses Ideal, weil es Ihnen den Anschein von Legitimität gibt. Aber wir treten in eine Zeit ein, in der ich glaube, dass diese Vorspiegelungen überflüssig werden. Und was in Europa passieren wird, ist, dass die Menschen sagen werden, nun ja, die Demokratie und die demokratischen Prinzipien funktionieren für uns einfach nicht mehr. Und Sie sehen diesen allgemeinen Trend, dass man sich mit der Herrschaft eines starken Mannes zufrieden gibt, dass man versucht, mehr Macht in die Hände der Menschen zu legen, die sie führen. Und wir werden uns mit den Auswirkungen auseinandersetzen, die sich daraus ergeben könnten, aber zumindest stecken wir nicht in diesem Morast fest, in dem wir Regierungen haben, die nicht in der Lage sind, etwas zu unternehmen.
Ich finde den Zyklus interessant, den Sie vor allem bei den europäischen Regierungen beobachten, denn viele von ihnen waren vor 1945 nicht demokratisch. Die Demokratie war in Europa vor dieser Zeit relativ selten. Und viele europäische Systeme sind so aufgebaut, dass sie verhindern, dass starke Männer an die Macht kommen. Ich denke da zum Beispiel an Italien, dessen Verfassung darauf ausgerichtet ist, die Machtübernahme durch einen neuen Mussolini so schwer wie möglich zu machen. Das Land ist berühmt für seine politische Dysfunktion. Und es ist fast so, als ob wir uns nur im Kreis drehen würden. Sie hatten ihren starken Mann. Jetzt hat all diese Dysfunktion dazu geführt, dass sie eine Führung im Stil eines starken Mannes wollen. Und in der Tat sind sie dabei, ihre Verfassung zu ändern. Sie wäre zwar immer noch demokratisch, aber sie würde es ermöglichen, dass es mehr einen starken Mann gibt. Genau das, was die Leute, die sie in den späten 1940er Jahren entworfen haben, vermeiden wollten. Ich fühle mich also immer sehr unter Druck, wenn wir über dieses Thema schreiben, denn über dieses Thema haben schon viele der besten Köpfe der Menschheitsgeschichte geschrieben. Ich habe das Gefühl, dass ich so tiefgründig oder wortgewandt sein muss wie Thomas Jefferson oder dass man bis zu Thukydides, Perikles und Hobbes zurückgehen muss. Es gibt so viele großartige Köpfe, die darüber geschrieben haben, und ich frage mich, was soll ich sagen, das so tiefgründig und wortgewandt ist wie diese? Aber genau das ist der Punkt. Viele der gleichen Denker haben darüber nachgedacht und geschrieben und sogar Verfassungen entworfen. Und ja, einige sind viel besser als andere, aber im Moment ist es so, dass überall, wo man hinschaut, die Dinge zusammenbrechen und diese großen Geister noch keine Lösung gefunden haben.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich denke, wir sollten einen Schritt zurücktreten und versuchen, das große Ganze zu beurteilen, anstatt uns zu sehr in die Details dessen zu vertiefen, was in diesem oder jenem Land passiert, was die meisten Menschen tun. Das ist eine kurzsichtige Sichtweise. Sie sehen die Kämpfe und Sie sehen die Probleme. Treten Sie einen Schritt zurück und fragen Sie sich, was sind die großen Lehren, die wir daraus ziehen müssen? Das ist sehr lehrreich, vor allem, wenn Sie sich die Bibel ansehen und feststellen, dass die gesamte Bibel sich mit genau diesen Problemen, über die wir heute sprechen, beschäftigt und die Lösung dafür aufzeigt. Denn all diese Probleme haben ihren Ursprung in der grundlegenden Frage des Einflusses der menschlichen Natur auf menschliche Angelegenheiten und menschliches Regieren. Die amerikanischen Gründer haben sehr hart daran gearbeitet, alle Lehren aus der Geschichte zu ziehen und ein System zu schaffen, das die Probleme, zu denen die menschliche Natur neigt, einschränkt und vorschreibt. Irgendwie hat sich die menschliche Natur in den letzten 200, 250 Jahren als sehr erfinderisch erwiesen und Wege gefunden, sich selbst in den Prozess einzuschleusen, sodass sie eine regelrechte Korruption erleben. Gerade in den letzten Jahren wurden Dinge aufgedeckt, über die die Gründer der Gesellschaft entsetzt gewesen wären, vor allem wenn man bedenkt, wie hart sie daran gearbeitet haben, solche Probleme zu verhindern. Aber dieses Problem der menschlichen Natur geht über alles hinaus, was die von ihnen gewählte Regierungsform einschränken kann. Und wenn Sie sich die Tatsache ansehen, dass die Bibel von einer Regierungsform handelt, die das Problem der menschlichen Natur durch die Stimme des Volkes löst, dann ist das nichts anderes. Welche erfinderischen Mittel Sie auch immer haben, um jemanden an die Macht zu bringen, Sie sehen nicht, was Gott sieht. Und wenn Sie sich Gottes Regierungsform ansehen, dann ist er derjenige, der die Person auswählt, die an die Macht kommt. Er sieht auf das Herz. Er bewertet den Charakter dieser Person. Er hat bestimmte Gesetze erlassen, die Korruption verhindern sollen. Er wählt Leute aus, die bewiesen haben, dass sie die Bedürfnisse des Volkes über ihre eigenen stellen werden. Und es gibt eine Menge spezifischer Elemente innerhalb der Regierungsstruktur, die in der Heiligen Schrift dargelegt sind und die zeigen, wie sehr Gott den Spielraum der Regierung einschränkt und wie sehr die von Gott eingesetzte Regierung darauf abzielt, die Entscheidungsfreiheit und die Verantwortung der Bevölkerung so weit wie möglich zu verbreiten. Es ist schon erstaunlich, wenn Sie sich das Budget der Regierung ansehen, das Gott in seinen Gesetzen in der Bibel festlegt. Es beträgt 10%. Es handelt sich um eine Pauschalsteuer von 10% für alle. Und die Regierung hat nichts damit zu tun, das Geld der Menschen zu verwalten. Sie kümmert sich nicht um die Gesundheitsfürsorge, die Altersvorsorge und solche Dinge. Sie verwaltet keine Unternehmen. Sie fördert die Freiheit in einem Ausmaß, das Sie in der heutigen Welt einfach nicht sehen. Ich denke, Amerika ist so nah dran, wie es noch keine Nation in der Geschichte war. Aber wie die Gründer sagten, wurde die Verfassung der Vereinigten Staaten für ein moralisches und religiöses Volk geschaffen und ist nicht für die Regierung eines anderen Volkes geeignet. Sie können also durchaus sehen, wie Sie sich mit der Frage der menschlichen Natur auseinandergesetzt haben. Wenn Sie einen Blick in die Bibel werfen, sehen Sie, wie Gott diese Frage lösen wird.
Und wie Sie schon sagten, gibt es in der Bibel eine Menge biblischer Prinzipien über die Regierung. Und wir haben erwähnt, dass die verschiedenen Regierungsformen unterschiedlich erfolgreich waren. Und Sie werden feststellen, dass eine Nation umso erfolgreicher ist, je mehr sie die biblischen Regierungsgesetze umsetzt. Sogar so grundlegende Dinge wie die Rechtsstaatlichkeit. Viele säkulare Experten geben sogar zu, dass das Alte Testament das früheste rechtsstaatliche Dokument in der Bibel ist, in dem ein König in Israel oder ein Führer oder jemand wie Moses nicht einfach tun und lassen kann, was er will und sich jeden Besitz nehmen kann, den er will. Er ist an das Gesetz gebunden. Und eine Regierung, in der das Gesetz gilt, ist wesentlich erfolgreicher als eine, in der das nicht der Fall ist. Und dann gibt es noch viele weitere Punkte, auf die Sie hingewiesen haben. Aber ich denke, das bringt uns zu dem zweiten Artikel, den Sie in der Posaune geschrieben haben, eine revolutionäre Regierungsform, in dem es wirklich sehr detailliert um die in der Bibel beschriebene Regierungsform geht.
Ja, das stimmt. Sie haben ein gutes Argument dafür, dass eine menschliche Regierung umso erfolgreicher sein wird, je näher sie sich an das hält, was Gott in der Bibel vorgibt. Je weiter sie davon abweicht, desto mehr Probleme wird sie schaffen, anstatt sie zu lösen. Ich denke, die Rechtsstaatlichkeit ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Ein weiteres Beispiel ist das Verständnis der menschlichen Natur. In der Heiligen Schrift wird die menschliche Natur so beschrieben, dass wir grundsätzlich egoistisch, eitel und auf Selbsterhaltung bedacht sind und uns nicht um unsere Mitmenschen kümmern. Diese Dinge müssen uns beigebracht werden. Was Sie heute in vielen Regierungen und insbesondere in sozialistischen und kommunistischen Idealen und Prinzipien sehen, ist, dass die menschliche Natur grundsätzlich gut ist. Solange alle Menschen gut versorgt sind, werden sie auf natürliche Weise Entscheidungen treffen, die im besten Interesse aller sind, und sie werden diese utopische, harmonische Gesellschaft haben. Das widerspricht grundlegend der Wahrheit der Bibel. Und Sie können sehen, was für eine Katastrophe das ist, je mehr diese Prinzipien befolgt werden. Ich denke, das ist wahrscheinlich der Kern des Gegensatzes zwischen einer konservativen und einer liberalen oder linken Denkweise in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien. Es geht um das Verständnis des Unterschieds zwischen der grundlegenden Notwendigkeit, die menschliche Natur zu zügeln und zu kontrollieren, und der Notwendigkeit, sie zu verherrlichen und ihr zu folgen. Das ist also eine Sache, bei der ich denke, dass ein grundlegendes Missverständnis der Wahrheit, die in der Heiligen Schrift niedergeschrieben ist, ganz praktische Auswirkungen hat. Aber der Artikel, den Sie erwähnt haben, ist spannend, wenn man sich die Gesetze im Alten Testament ansieht, die speziell die Art von Regierung beschreiben, die Gott will. Denn es ist leicht, das Alte Testament als ein uraltes Dokument zu betrachten, das für dieses alte Volk gilt. Aber wenn Sie sich die Prophezeiungen der Bibel ansehen, zeigen Sie, dass es sich nicht nur um Geschichte handelt. Es handelt sich tatsächlich um eine revolutionäre Form der Regierung, die kommen wird. Als Jesus Christus auf die Erde kam, verkündete er die gute Nachricht von einem kommenden Reich Gottes, und es gibt Prophezeiungen, dass er tatsächlich auf die Erde zurückkehren und eine Regierung errichten wird, die auf all den Gesetzen beruht, die er im alten Israel eingeführt hatte. Aber dieses Mal wird sie von dem perfekten König der Könige, Jesus Christus, verwaltet. und er wird einen ganzen Stab von Verwaltungsangestellten haben, der aus Menschen besteht, die bewiesen haben, dass sie Gott untertan und diesen Gesetzen gehorsam sind, und sie werden in der Lage sein, eine Regierungsform einzuführen, die frei von den Fallen ist, in die uns die menschliche Natur bringen kann. Wenn Sie das verstehen, wenn Sie diese Prophezeiungen sehen, dann werden all diese Details über die Regierungsform, die Gott einführt, nicht nur zu einer interessanten Studie eines Kapitels der Geschichte, sondern zu einem fortschrittlichen Blick auf das, was die Welt sehr bald erleben wird.
Das ist ein wunderbar positiver Schlusspunkt. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind.
Es war mir ein Vergnügen. Es ist toll, hier zu sein. Ich finde es toll, was Sie hier tun. Ich bin davon begeistert, wie sich Trumpet World entwickelt.
Sehr gut. Ich danke Ihnen. Wir machen eine kurze Pause und wenn wir zurückkommen, werden wir uns mit Jeremiah Jacques beschäftigen und uns einen Weltführer ansehen, der einige biblische Prinzipien in die Praxis umsetzt. Und wir werden uns einige der sehr konkreten und realen Erfolge ansehen, die er hat. Wir sind gleich wieder da. In dieser Sendung sprechen wir oft über Probleme und davon gibt es eine Menge in der Welt. Aber in diesem Beitrag werden wir uns mit Lösungen befassen. Mit jemandem, der an die Macht kam und sein Land radikal verändert hat, indem er eine Reihe von unglaublich schlimmen und chronischen Problemen gelöst hat. Und von seinem Erfolg können wir viel darüber lernen, wie man jedes Land der Welt umkrempeln kann. In unserer letzten Posaune-Printausgabe hat Jeremiah Jacques einen Artikel mit dem Titel »Wie ein Philosophenkönig El Salvador veränderte« veröffentlicht, den er heute mit uns besprechen wird. Jeremiah, danke, dass Sie bei uns sind. In Ihrem Artikel geht es um den salvadorianischen Präsidenten Nayib Bukele. Bevor wir auf ihn zu sprechen kommen, können Sie uns erklären, wie schlimm die Lage in El Salvador war, bevor er die Macht übernahm?
Sicher. Danke, dass Sie mich in die Sendung eingeladen haben. Während eines Großteils dieses Jahrhunderts litt El Salvador unter einer Doppelkrise aus korrupten Politikern und extremer Bandengewalt. Und das hat das Land wirklich in einen Albtraum verwandelt. Die Regierung hat es versäumt, gegen die sehr brutale Bande MS-13 und auch gegen die Bande Berrio 18 vorzugehen. Die Regierung führte sogar formelle Verhandlungen mit den Anführern dieser Banden. Das bedeutete, dass die Banden große Teile El Salvadors unter ihrer Kontrolle hatten. Und für viele Salvadorianer gab es in ihrem Gebiet keine höhere Autorität als die Bandenmitglieder. Und diese Bandenmitglieder waren extrem gewalttätig. Ihre Herrschaft ließ die Zahl der Morde in El Salvador auf einen Höchststand von 6.640 pro Jahr oder 18 pro Tag ansteigen. Das hört sich vielleicht nicht so hoch an, aber für ein Land mit nur 6,2 Millionen Einwohnern ist das eine erschütternde Mordrate. Es handelt sich um eine Rate von etwa 105 Morden pro 100.000 Menschen. Das ist höher als die vorsätzliche Mordrate in Haiti, höher als die Rate in Südafrika, höher als die in Jamaika und höher als in jedem anderen Land der Erde. El Salvador war also die Mordhauptstadt der Welt. Und natürlich sind Morde nur die extremste Form der Gewalt. Sie ist wahrscheinlich die am einfachsten zu messende Form der Gewalt. Aber dort, wo diese Art von Bandenherrschaft herrscht, gibt es auch alle möglichen weniger gewalttätigen Verbrechen wie Schläge, Vergewaltigungen und Raubüberfälle. Und dann ging es auch mit der Wirtschaft bergab. Zum Teil, weil die Banden die Geschäftsinhaber zwangen, entweder die sogenannte Rente zu zahlen oder Gewalt zu erleiden. Und jedes Jahr flohen Tausende von Menschen aus dem Land, weil sie um ihr Leben und um ihre Kinder fürchteten, die Gefahr liefen, rekrutiert oder ermordet zu werden oder Schlimmeres. Ich habe kürzlich ein Interview mit einer Frau namens Sarah Leone gelesen. Sie gehörte zu den Menschen, die zusammen mit ihrer sechsjährigen Tochter vor einigen Jahren aus El Salvador geflohen sind, als die Kriminalität auf dem Höhepunkt war, glaube ich. Und sie sagte, Zitat, wenn die Bande ein hübsches Mädchen sah, entführten sie es, misshandelten es und töteten es. Ich wollte nicht, dass das mit meiner Tochter passiert. Also verließ sie das Land, zusammen mit vielen anderen Menschen, denn El Salvador war zu einem Sündenpfuhl unsäglicher Verbrechen und Brutalität geworden. Die Mordhauptstadt der Welt, wie ich schon sagte. Und es herrschte in vielerlei Hinsicht das Gesetz des Dschungels.
Bukele begann damit, die Situation in seiner Stadt umzukehren?
Ja, das ist richtig. Er begann, die Situation auf lokaler Ebene zu bekämpfen. Er ging schon in jungen Jahren in die Politik. Er war 30 Jahre alt, als er als Bürgermeister der kleinen Stadt Nuevo Cascatlan kandidierte. Das war im Jahr 2011 und er gewann die Wahl und war dort von 2012 bis 2015 Bürgermeister. Und das war eine erfolgreiche Amtszeit als Bürgermeister dieser kleinen Stadt. Aber 2015 setzte er noch einen drauf und kandidierte als Bürgermeister von San Salvador. Das ist die Hauptstadt des Landes und die größte Stadt. Dort konzentrierten sich auch die meisten Gewaltverbrechen. Er kandidierte mit dem Versprechen, die Korruption und die Bandenkriminalität zu bekämpfen. Und als Bürgermeister leitete er ein Programm, um in jeder Ecke der Stadt ein Licht brennen zu lassen. Außerdem installierte er Tausende von Überwachungskameras in kriminalitätsbelasteten Gegenden. Und was ich an seiner Zeit als Bürgermeister von San Salvador sehr bewundernswert finde, ist, dass er das Problem wirklich an der Wurzel packte. Anstatt sich nur um die Menschen zu kümmern, nachdem sie zu Bandenmitgliedern und Kriminellen geworden waren, versuchte er, so viele Menschen wie möglich davon abzuhalten, diesen Weg überhaupt einzuschlagen. So schuf er ein Stipendienprogramm und auch einige Sportprogramme, die beide darauf abzielten, San Salvadors jungen Menschen mehr Möglichkeiten zu geben. Gesündere Möglichkeiten, die sie hoffentlich von Spielen abhalten würden. Und Herr Bukele spendete jedes Jahr sein gesamtes Gehalt für dieses Stipendium. Er war also wirklich persönlich engagiert. Und all diese Maßnahmen führten zu bemerkenswerten Ergebnissen, einschließlich eines Rückgangs der allgemeinen Mordrate des Landes. Und es war sehr inspirierend für seine Landsleute, dies alles zu sehen.
Und wahrscheinlich eine ziemliche Erleichterung für die Menschen, die dort lebten, wo er das Sagen hatte. Und so beschloss er dann 2019, dieses Programm landesweit einzuführen.
Das ist genau richtig. Er hatte als Bürgermeister große Erfolge erzielt, aber er hatte gerade erst angefangen. Im Jahr 2019 war er also 37 Jahre alt. Damals kandidierte er für das Präsidentenamt. Er warb mit dem Versprechen, seinen Kampf gegen das Verbrechen zu intensivieren und auszuweiten, ihn landesweit zu führen, wie Sie sagten, und nichts Geringeres zu erreichen, als die Bandengewalt im ganzen Land zu beenden. Seine Erfolgsbilanz als Bürgermeister fand bei vielen Wählern Anklang und seine Versprechen auch. Er hat also gewonnen. Er erhielt etwa 53% der Stimmen und trat zu diesem Zeitpunkt auch aus der Partei aus, der er angehörte, und gründete eine neue Partei. Damit durchbrach er das Zwei-Parteien-System, das das Land etwa 30 Jahre lang auf korrupte Weise regiert hatte. Bemerkenswert ist auch, dass er der jüngste Präsident in der Geschichte El Salvadors wurde. Und als er sein Amt antrat, gab es immer noch etwa 70.000 Bandenmitglieder, die aktiv waren und einen Großteil des Landes kontrollierten. Korruption, Mord und alle Arten von Gewaltverbrechen waren immer noch an der Tagesordnung. Doch am 19. Juni 2019, nur wenige Tage nach seinem Amtsantritt, kündigte er einen mehrstufigen Plan zur Ausrottung der Banden an. Ein Teil davon war die Zusammenarbeit mit internationalen Geheimdiensten und auch internen Organisationen, um gegen korrupte salvadorianische Politiker und andere Finanziers von Banden zu ermitteln. Er setzte sich mit allen Beamten seiner Exekutive zusammen und sagte ihnen, dass gegen jeden von ihnen wegen Korruption ermittelt werden würde, auch rückwirkend, um alles, was sie getan hatten, zu untersuchen. So gelang es ihm, einen großen Teil der Korruption auszumerzen, die das Land so lange geplagt hatte.
Haben Sie eine Ahnung, wie viele oder wie viel Prozent der Menschen dadurch ihren Job verloren haben?
Die genauen Zahlen liegen mir nicht vor. Aber soweit ich weiß, wurde ein erheblicher Prozentsatz der Exekutive aus dem Verkehr gezogen. Ein weiterer Teil von Bukiolis offiziellem Plan bestand darin, sowohl die Polizei als auch die Armeekräfte aufzustocken. Und er richtete die Armee auf die Verbrechensbekämpfung aus. Sowohl die Polizisten als auch die Soldaten wurden bis an die Zähne bewaffnet. Er stattete sie mit modernerer Ausrüstung aus und ermächtigte sie gesetzlich, Verdächtige ohne Haftbefehl zu verhaften. Und das betraf sowohl Bandenmitglieder als auch Kollaborateure. Und dann wurden die Ordnungskräfte ermächtigt, jede notwendige Gewalt anzuwenden, um Bandenmitglieder ins Gefängnis zu bringen. Sein Plan sah auch eine gründliche Überholung der salvadorianischen Gefängnisse vor. Diese Gefängnisse hatten oft als Hauptquartiere für Banden fungiert. So sagte er, dass inhaftierte Bandenmitglieder von nun an nicht mehr mit Mitgliedern draußen kommunizieren dürfen. Alle Geldflüsse aus den Gefängnissen wurden gestoppt und korrupte Gefängniswärter mussten ihren Platz an der Seite der Häftlinge einnehmen und wurden durch gesetzestreue Männer ersetzt. Und dann sagte Bukele dem Volk von El Salvador auch noch, dass sie mehr Kongressabgeordnete wählen müssten, die ihn unterstützen würden, damit der Plan mit größerer Kraft umgesetzt werden könne. Und das Volk gab ihm nicht nur eine Mehrheit im Kongress, sondern eine noch nie dagewesene Supermajorität. So war er in der Lage, diesen ganzen Krieg auf die Spitze zu treiben. Und er verhängte den Ausnahmezustand. Innerhalb dieses Rahmens wird den Gefangenen der Rechtsschutz verweigert und Minderjährige werden wie Erwachsene vor Gericht gestellt. Damit wurden viele rechtliche Schlupflöcher geschlossen, die von Banden und korrupten Politikern ausgenutzt wurden. Und dann hat er wieder einmal die Wurzeln des Problems nicht aus den Augen verloren. Er schuf und erweiterte Programme zur Bekämpfung von Armut und Arbeitslosigkeit und gab jungen Menschen mehr Bildungs- und Sportmöglichkeiten. Es war also im Grunde mehr von dem, was er zuvor in San Salvador getan hatte, aber diesmal auf nationaler Ebene.
Da die Kriminalität und die Gewalt von Banden an immer mehr Orten zunimmt, ist es ziemlich inspirierend und ermutigend zu sehen, dass man das Blatt wenden kann. Aber ich denke, nach allem, was Sie uns gerade erzählt haben, ist der andere Aspekt, dass es harte Arbeit ist, das Blatt zu wenden. Es braucht eine Führungspersönlichkeit mit viel Entschlossenheit. Ich bin mir sicher, dass es eine Menge Energie und Tatkraft gekostet hat, das alles durchzusetzen. Es geht nicht nur darum, eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen. Er muss neue Leute einführen, die alte Garde loswerden, über Ursache und Wirkung nachdenken. Ich denke, das ist ein großartiger Blick auf das, was nötig ist, um ein Land umzukrempeln. Aber was mir an Ihrem Artikel noch besser gefallen hat und was mir am meisten aufgefallen ist, ist, dass dieser Staatschef auch über die geistliche Dimension dessen spricht, womit er es zu tun hatte, was man nicht oft von Staatschefs hört. Er schrieb einen großen Teil seines Erfolges bei der Umkehrung der Situation nicht irgendwelchen physischen Maßnahmen zu, sondern dem Gang zu Gott.
Das ist richtig. Alles, was ich gerade erwähnt habe, nennt er den offiziellen Plan, der diesen radikalen Wandel zur Sanierung El Salvadors ermöglicht hat. Aber er sagt, dass der wahre Grund, warum seine Politik erfolgreich war, während so viele der Versuche seiner Vorgänger scheiterten, nicht an diesem offiziellen Plan lag, sondern an dem, was er die wahre Formel nennt. Und das ist eine geistliche Komponente, wie Sie sagten. Darüber hat er kürzlich in einem Interview mit Tucker Carlson gesprochen. Wir können Ihnen jetzt einen kleinen Ausschnitt davon vorspielen.
Es war also eine fast unmögliche Aufgabe.
Es ist ein Guerillakrieg, wirklich.
Ja, aber es war eine unmögliche Aufgabe, weil man sie verfolgen musste. Sie waren mit der Bevölkerung verwoben. Sie waren überall und sie töteten wahllos. Wie kann man das also aufhalten? Wir haben also wirklich versucht herauszufinden, was zu tun ist, und ich sagte im Grunde, dass wir es hier mit einer unmöglichen Mission zu tun haben. Also beten wir. Natürlich gibt es einen geistlichen Krieg und einen physischen Krieg. Und der physische Krieg könnte sein, das ist der inoffizielle. Ja, das ist die inoffizielle Version. Der geistliche, wenn sie den geistlichen Krieg gewinnen, wird sich das auch auf den physischen Krieg auswirken. Ich denke also, unser beeindruckender Sieg war, dass wir den geistlichen Krieg gewonnen haben.
Und mit dieser, wie er es nennt, echten Formel, haben die menschlichen Bemühungen offenbar wirklich wundersame Ergebnisse erzielt. Nach mehreren Jahren unter der Führung von Bukele sagt er, dass die Mordrate in El Salvador jetzt bei 2,2 von 100.000 liegt. Damit ist die Mordrate um erstaunliche 98% gegenüber dem Höchststand vor seinem Amtsantritt gesunken. Damit hat El Salvador die niedrigste Mordrate aller Länder in der westlichen Hemisphäre.
In der Tat, und Sie zitieren in Ihrem Artikel den Politikwissenschaftler Steven Levitsky, der sagt, jeder will ein Bukele sein. Jeder möchte seinem Beispiel folgen. Was nehmen Sie also aus seinem Programm mit, das sich auch auf andere Probleme in anderen Teilen der Welt übertragen ließe?
Nun, ich denke, andere Staatsoberhäupter, andere Regierungen könnten lernen, Gesetze rigoros durchzusetzen. Ich glaube, viele dieser Regierungen sind ein wenig zu zimperlich, wenn es darum geht, das durchzusetzen, was in den Büchern steht. Und wenn die entsprechenden Gesetze zur Eindämmung der Kriminalität nicht in den Büchern stehen, dann verabschieden sie diese Gesetze, damit sie mit Nachdruck durchgesetzt werden können. Vor allem gegen Gewaltverbrecher. Und dann denke ich, dass sie auch von ihm lernen könnten, einfach die Demut zu haben, über sich selbst hinaus nach der Lösung zu suchen, wie Bukele es getan hat. Und wenn diese Formel auch in anderen Ländern angewandt wird, dann könnte der gleiche wundersame Wandel, den El Salvador erlebt hat, auch in anderen Ländern stattfinden.
Und Sie haben Ihren Artikel so ziemlich an der gleichen Stelle beendet, an der wir mit Herrn Hilliker aufgehört haben, nämlich mit einem Vorgeschmack auf die Zukunft, dass wir tatsächlich praktische Einblicke in die Regierung Gottes bekommen können. Und wissen Sie, wir sagen nicht, dass Bukele perfekt ist. Das sollten wir klarstellen. Es gibt berechtigte Kritik an seiner Arbeit. Und wissen Sie, er ist nicht über Kritik erhaben. Es ist nicht unumstritten, was er getan hat, wenn es um die Abschaffung des Rechts auf gerichtliche Verteidigung oder das Recht auf einen Rechtsbeistand oder einige dieser Aspekte geht. Aber es gibt Dinge, die er richtig macht. Es gibt Dinge, die sogar auf die biblischen Gesetze im Alten Testament zurückgehen, die besagen, wie Gott sagt, dass wir ein Land regieren sollen, worüber wir mit Herrn Hilliker gesprochen haben. Und in diesem Sinne kann uns einiges von dem, was Bukele tut, einen gewissen Einblick in die Zukunft geben.
Das ist richtig. Es ist erstaunlich, was er dort erreicht hat. Er hat es von der Mordhauptstadt der Welt in das sicherste Land der westlichen Hemisphäre verwandelt. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass dies nur ein kleiner Lichtblick ist. Vielleicht sogar nur ein vorübergehender Lichtblick. Aber es gibt uns dennoch die Möglichkeit, einen Blick auf einen anderen Herrscher zu werfen, der bald alle notwendige Gewalt anwenden wird, um die Rebellion vollkommen auszurotten und dauerhaften Frieden zu schaffen. Und dieser zukünftige Herrscher wird nicht nur um Hilfe und Weisheit von Gott bitten. Er ist Gott und er wird ein perfektes Gesetz durchsetzen, um nicht nur eine unvollkommene Verbesserung, sondern einen reinen und universellen Frieden zu schaffen. Nicht nur für eine kleine Nation, sondern für die ganze Erde. Und Herr Herbert W. Armstrong hat in seinem Büchlein »Die wunderbare Welt von morgen«, wie sie sein wird, viel darüber geschrieben. Er spricht über diese Zukunft, in der wir einen perfekten Herrscher haben werden. Einen göttlichen Herrscher, der einen perfekten und dauerhaften Frieden herbeiführen wird. Ich hoffe, dass Sie diese Broschüre lesen werden, wenn Sie es noch nicht getan haben, denn sie ist sehr inspirierend. Es hilft Ihnen, den Wandel zu erkennen, den El Salvador durchgemacht hat. Er ist bedauerlicherweise unvollkommen. Wie Sie schon sagten, gibt es berechtigte Kritik an der Übertreibung. Wahrscheinlich sitzen derzeit einige Unschuldige wegen seines Eifers und seiner Leidenschaft und einiger der Probleme, die noch bestehen, im Gefängnis. El Salvador ist derzeit kein Shangri-La, aber diese Broschüre zeigt, dass es eine perfekte Regierung geben wird, die die ganze Welt regiert. Es ist also eine wirklich inspirierende Lektüre.
Das ist die wunderbare Welt von morgen. Wie alle unsere Bücher und Broschüren können Sie auch diese auf unserer Website dieposaune.de beantragen. Wir haben eine große Auswahl an Büchern und Broschüren, die Sie bestellen können, und wir würden uns sehr freuen, Ihnen ein Exemplar von »Die wunderbare Welt von morgen«, wie sie sein wird, zu schicken. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Jeremiah. Wir sind gleich wieder da. Wie kann der Mensch sich selbst beherrschen? Das ist der Kern dessen, was wir heute betrachtet haben. Wir haben uns einige bemerkenswerte Versäumnisse der letzten Zeit angesehen. Wir haben uns einen großen Erfolg angesehen, aber wie kann man diese Erfolge dauerhaft machen? Wie können wir sicherstellen, dass ein erfolgreicher Herrscher im Amt bleibt und dass er erfolgreich und gutmütig bleibt und nicht plötzlich zu einer diktatorischen Herrschaft übergeht? Und wie gehen wir damit um, wenn diese Person in den Ruhestand geht, stirbt oder eine Amtszeitbegrenzung erreicht? Wie stellen wir sicher, dass eine gute Regierung bestehen bleibt? Der Mensch hat noch keine Antwort auf die Frage nach der Regierung gefunden. Aber diese Fragen rund um die Regierung sind wichtig, denn sie stehen in direktem Zusammenhang mit dem Zweck des Menschen auf diesem Planeten. Lassen Sie uns also einen Blick darauf werfen, wie die Regierung mit dem eigentlichen Zweck des Menschen zusammenhängt. Wir können damit beginnen, indem wir uns Johannes, Kapitel 1 und Vers 1 ansehen. Hier wird die älteste Regierung, die es gibt, beschrieben. Johannes 1, 1. Im Anfang war das Wort... Und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Es handelt sich also um eine Regierung, die zu diesem Zeitpunkt nur zwei Wesen umfasste. Es gab Gott und das Wort, und Gott war das Haupt und das Wort untergeordnet. Sie können dies mit Johannes 1 vergleichen und sehen, dass diese beiden Wesen in absoluter Freude und Harmonie lebten. Und das ist es, was diese Regierung, die zu diesem Zeitpunkt nur diese beiden Wesen verkörpert, hervorbringt. Wenn wir nun zu Hiob, Kapitel 38, übergehen, können wir sehen, wie sich diese Regierung ausweitet und mehr Menschen in sie aufgenommen werden. In Vers 4 sagt Gott zu Hiob: Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir's, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Messschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Gottessöhne jubelten? Diese Regierung schloss zu diesem Zeitpunkt auch die Engel ein. Bevor Gott also die Erde und die materielle Schöpfung erschuf, schuf er die Engel und sie waren der gleichen Regierung unterstellt und Teil derselben. Und das brachte ihnen Freude und Glück. Ich bin mir sicher, dass sie vor Freude gejubelt haben, weil sie so begeistert von der materiellen Schöpfung waren. Aber es zeigt uns auch, dass sie in einer insgesamt positiven und aufregenden, fröhlichen Umgebung und Lebensweise lebten. Und wenn wir im Buch Jesaja Kapitel 14 nachlesen, sehen wir, wovor der Schöpfung alles schiefgelaufen ist, sogar der Mensch. Und in Jesaja 14 und Vers 12 heißt es: Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, du Bezwinger der Völker? Diese Passage erzählt uns von Luzifer, Satan, dem Teufel, und sie beschreibt seine Herkunft. Vers 13. Du aber gedachtest in deinem Herzen: Ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Er war mit der Regierung Gottes nicht einverstanden. Er hatte seine eigene Regierung, die er verwalten wollte. Und das brachte Chaos, Disharmonie, Schmerz und Leid über das ganze Universum. Wir sehen das in Römer 8 und Vers 22, wo es heißt: Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Das ist die Folge der Rebellion Satans gegen Gottes Regierung. Zu diesem Zeitpunkt gab es zum ersten Mal in der Geschichte keine Einheit, Harmonie und Freude mehr. Es herrschte Disharmonie, Uneinigkeit und Leid. In Vers 23 heißt es: Und nicht nur sie, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Aber hier sehen wir, dass das ganze Universum auf uns wartet. Wir sind die Lösung für all die Disharmonie, die es da draußen gibt. Gott bietet die Lösung für die Disharmonie, das Chaos und das Leid, das durch die Rebellion gegen Gottes Regierung durch die Menschheit verursacht wurde. Satan hat Gottes Regierung abgelehnt. Er und seine Engel wurden erschaffen, um diese freudige Regierung dem ganzen Universum zu bringen. Doch stattdessen rebellierten sie. Sie wählten eine neue Regierungsform, die Schmerz und Leid brachte. Um seine harmonische, freudige Regierung im Universum wiederherzustellen, musste Gott Satan durch Wesen ersetzen, die seiner Regierung treu sind. Und wir sehen die Lösung, die er sich ausgedacht hat, in 1. Mose und Vers 26. So schuf Gott den Menschen nach seinem Bild und seinem Gleichnis. Ebenbild, das heißt, wir sehen aus wie Gott. Er hat einen Kopf, Hände und Füße. Das steht auch an anderen Stellen in der Bibel. Aber als sein Abbild bezieht sich das Hebräische hier auf seinen Charakter. Wir wurden geschaffen, um denselben Charakter zu haben wie Gott. Wir müssen diesen Charakter entwickeln und ausbilden. Und dazu sind wir auf dieser Erde. Und beachten Sie, dass dem Menschen Herrschaft und Regierung gegeben wird. Das ist so grundlegend für die Bestimmung des Menschen, dass Gott gleich darüber spricht. Als er den Menschen erschafft, setzt er ihn in ein Amt der Autorität auf dieser Erde ein. Aber die große Frage ist: Wird er sich Gottes Herrschaft und Regierung unterwerfen? Um dem Universum Freude zu bringen, um Freude über die Erde zu bringen, brauchte Gott also Menschen, die sich seiner Regierung unterwerfen, die ihr gegenüber loyal sind. Aber es ist keine Loyalität, wenn sie uns aufgezwungen wird. Gott kann keine Roboter gebrauchen, die keine andere Wahl haben, als sich ihm zu unterwerfen. Er will Wesen mit Charakter, die sich freiwillig unterordnen, die sich entscheiden, Gottes Gesetz und Gottes Regierung zu gehorchen. Und so gab er dem Menschen gleich zu Beginn eine Wahl. Wir sehen das in 1. Mose 2, Vers 9. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es gibt also diese beiden symbolischen Bäume. Herr Flurry schreibt, dass diese beiden Bäume die Grundlage der Welt, in der Sie und ich heute leben, veranschaulichen. Wir können die Ereignisse in unserer Welt nicht verstehen, wenn wir diese Grundlage nicht verstehen. Der Baum des Lebens bedeutete also Unterwerfung unter Gottes Gesetz und Gottes Regierung. Herbert W. Armstrong schrieb im Geheimnis der Zeitalter, dass das Nehmen des Baumes des Lebens bedeutete, dass Adam das Leben empfing. Was Gottes Leben bedeutete, dass er Gott gehorchte und dadurch Satan auf dem Thron dieser Erde ablöste. Adam hätte also Gottes Heiligen Geist empfangen und als Teil von Gottes Regierung regieren können. Aber stattdessen wählte er den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und in 1. Mose 3, 22 werden die Folgen davon aufgezeigt. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Anstatt sich Gottes Regierung zu unterwerfen und sich von Gott sagen zu lassen, was richtig und was falsch ist, beschloss Adam, das selbst zu entscheiden. In Geheimnis der Zeitalter beschreibt Herr Armstrong das Urteil, das Gott an diesem Tag fällte. Gott sagte dem Sinne nach: Ihr habt es so haben wollen für euch selbst und für die Welt eurer Nachkommen. Ihr habt mich als Quell der Grunderkenntnis verworfen. Ihr habt meine Kraftquelle des Heiligen Geistes verworfen, gerecht zu leben. Ihr habt gegen mein Gebot und gegen meine Ordnung rebelliert. Ihr habt den nehmenden Weg Satans gewählt. Deshalb verurteile ich euch und die Welt, die ihr Zeugen werdet, dazu 6000 Jahre von Gott getrennt und ohne seinen Geist zu sein. Ausgenommen die paar, die ich eigens berufen werde. Und diese wenigen werden zu besonderen Aufgaben berufen werden, die das Reich Gottes vorbereiten. Diese werden tun müssen, wo du versagt hast, Satan zu überwinden, seine Wege abzulehnen und ihnen zu widerstehen und den Wegen meines geistlichen Gesetzes zu folgen. So geht nun hin, Adam, du und deine Nachkommen, die ihr die Welt gestalten werdet. Sammelt eure eigenen Erkenntnisse. Entscheidet für euch selbst, was gut und was böse ist. Bringt eure eigenen Bildungssysteme hervor, eure eigenen Mittel, Wissen auszubreiten, irregeleitet von eurem Gott Satan. Formt eigene Gottesbilder, eigene Religionen, eigene politische Systeme, eigene Lebensstile, eigene Gesellschaftsformen und Kulturen. In alledem wird Satan eure Welt verführen mit seiner Haltung der Ich-Bezogenheit, der Eitelkeit, Wollust und Habgier, der Eifersucht und des Neides, des Konkurrierens und Haderns, der Gewalt und der Kriege, der Auflehnung gegen mich und mein Gesetz der Liebe. Der Mensch wurde also dazu verurteilt, seine eigenen Regierungen zu schaffen, anstatt unter Gottes Regierung zu leben. Der einzigen Regierung, die funktioniert. Und warum tut Gott das? Hat Gott die Menschheit nach dieser Entscheidung von Adam und Eva einfach aufgegeben? Herr Armstrong fuhr im Geheimnis der Zeitalter fort: Hat nun die Welt eurer Nachkommen die Erfahrung von 6000 Jahren des menschlichen Leidens, der Angst, Frustration, Niederlage und des Todes gesammelt und ist sie zu der Erkenntnis gekommen, wie hoffnungslos die Lebensweise ist, die ihr gewählt habt, dann werde ich eingreifen. Mit übernatürlicher göttlicher Macht werde ich die Weltherrschaft übernehmen. Durch Umerziehung werde ich eine glückliche Welt des Friedens schaffen. Allen, die bereuen, werde ich dann das ewige Heil anbieten. Nach Ablauf von 1000 Jahren in dieser glücklichen Welt, die kommen wird, werde ich alle vom Tod zum irdischen Leben auferwecken, die in den bisherigen 6000 Jahren als Unberufene gestorben sind. Dann wird ihr Gericht kommen. Und auch sie erhalten, wenn sie bereuen und glauben, die Chance auf ewiges Leben. Denn die Antwort auf diese Frage führt uns direkt zu dem Zweck zurück, zu dem wir überhaupt erst existieren. Sie führt direkt zur Botschaft des Evangeliums zurück. Wir sind hier auf der Erde, um zu lernen, dass der Mensch nicht über den Menschen herrschen kann, dass keine andere Regierung als die von Gott funktionieren kann. Und da wir überall um uns herum Beispiele dafür sehen, müssen wir darauf hinweisen. Diese Wahrheit zeigt uns, dass das Thema Regierung kein Randthema ist. Manche Christen halten die Lehre vielleicht für sehr wichtig. Aber wie eine Kirche organisiert ist, wie ihre Prediger ausgewählt werden, wie ihre Regierung funktioniert, nun, das ist eine Art Nebenthema. Und vielleicht können wir herumexperimentieren und ein paar verschiedene Dinge ausprobieren, aber das stimmt nicht. Wir sind hier, um etwas über das Regieren zu lernen. Wir sind hier, um zu lernen, wie man regiert. Es ist also entscheidend, wie die Regierung einer Kirche aufgebaut ist. Sie kann nicht Gottes einzig wahre Kirche sein, wenn sie nicht von Gott regiert wird. In dieser Welt kann es also einige vorübergehende Erfolgsgeschichten geben. Es gibt Regierungen und Führer, die besser sind als andere, aber der einzige Weg zu dauerhaftem Frieden und Harmonie besteht darin, zu Gottes Regierung zurückzukehren, denn dazu sind wir geschaffen. Hier noch ein Zitat aus Geheimnis der Zeitalter. Erinnern wir uns daran, warum Gott den Menschen schuf. Um die Herrschaftsordnung Gottes auf Erden wiederherzustellen und durch Regelung des menschlichen Lebens durch diese Regierung A. die physische Erdschöpfung abzuschließen, die durch die Engel zerstört worden war, und B. dabei gleichzeitig die Schöpfung des Menschen abzuschließen, und zwar durch Ausbildung gerechten geistlichen Charakters. Und das Reich Gottes aufzurichten und am Ende das unglaubliche Potenzial des Menschen zu verwirklichen, den Menschen daran mitwirken zu lassen, die Schöpfung des ganzen Universums zu vollenden. Die Regierung ist für all das absolut unerlässlich, um über diese Erde zu herrschen und dann schließlich als Teil des Reiches Gottes über das Universum zu herrschen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, ist Gottes Familienregierung von Gerald Flurry ein kurzes Büchlein, das reich an tiefer Bedeutung zu diesem Thema ist. Ich habe die heutige Bibelstudie auf der Grundlage eines kurzen Abschnitts aus diesem Büchlein erstellt. In dem früheren Abschnitt erwähnte Jeremia Jacques die wunderbare Welt von morgen, wie sie sein wird, und das beschreibt Gottes Regierung in Aktion, wie die Welt unter dieser Regierung bald aussehen wird. Aber wenn Sie wirklich alles wissen wollen, ist Geheimnis der Zeitalter einfach ein fantastisches Buch. Es gibt nichts Besseres, um Gottes Plan, warum wir hier sind, zu ergründen. Es ist Herbert W. Armstrongs größtes Werk und, was noch wichtiger ist, es ist eine offenbarte Wahrheit, die Ihnen die Bibel erschließt. Sie können alles, was darin steht, anhand der Bibel beweisen, aber es hilft Ihnen, diese verschiedenen Schriften so zusammenzusetzen, dass sie wirklich Sinn ergeben und klar und verständlich sind. Ziehen Sie es also in Betracht, dieses Material zu studieren. Sie erhalten sie alle auf unserer Website. Gehen Sie einfach auf die Registerkarte Literatur und lesen Sie sie online. Sie können Ihr eigenes kostenloses Druckexemplar bestellen, um es zusammen mit Ihrer Bibel zu studieren und zu vertiefen. Sie können sich mit uns in Verbindung setzen unter info@udiposaune.de. Wir würden uns sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielen Dank an George Haddad und Isaac Lorenz für Technik und Produktion. Wir melden uns am Freitag wieder und bis dahin beobachten Sie weiter Ihre Welt.